die vor allen gebetet haben, die so gezeigt haben, wie viel sie beten. Und Jesus sagte, nee, geh in deine Kammer, sei für dich, sei alleine, lass andere das nicht sehen, wie du betest, sondern geh ganz persönlich ins Gebet. Zeig nicht, was für ein großartiger Beter du bist, sondern der Vater im Himmel, der sieht das, was du im Verborgenen tust. Aber mir ist hier wichtig, einfach wie er das sagt, die Türe soll geschlossen sein, oder? Das ist so, was wir oft vergessen. Wir gehen vielleicht zu so kurz ins Gebet und dann klopft jemand an unsere Tür und wir machen auf und alles ist plötzlich wichtig. Oder wir kriegen einen Anruf, da muss man sofort rangehen oder eine WhatsApp-Nachricht oder was auch immer. Uns fällt spontan was ein, boah, das muss ich sofort aufschreiben, sonst vergesse ich es wieder oder sonstige Dinge. Oder wenn wir Kinder zu Hause haben, die wollen vielleicht auch irgendetwas direkt haben. Aber Jesus sagte, nimm dir diese Zeit, geh in deine Kammer, mach die Türe zu und dann ist da zu. Dann ist da eine Zeit, wo niemand zu dir ran kann, sondern wo du ganz bewusst dir machst, ich gehe jetzt ins Gebet zum Vater. Und das ist so dieses Gebet, von dem ich heute reden möchte, dieses Gebet, wo wir uns ganz bewusst Zeit nehmen, wo nichts anderes wichtiger ist, sondern wo wir einfach uns Zeit nehmen für Gott, Gott alleine. Nur mit ihm alleine auch. Also das ist so, was ich persönlich die letzten Wochen viel gemacht habe, dieses persönliche Gebet. Das hatte ich lange Zeit, muss ich zugeben, so ein bisschen vernachlässigt. Aber es ist jetzt seit einem Jahr immer mehr geworden und mehr und habe mich durch andere auch motivieren lassen und ich muss es einfach weitergeben, weil es mich so gesegnet hat und ich bin so froh, dass ich wieder in diesem Gebetsleben mehr drinnen stehe. Und da ist eben meine Botschaft, dass ich denke, wir alle sind recht gute Beter. Ich weiß es nicht von jedem so, aber ich glaube, wir beten viel in der Gemeinde und ich denke auch persönlich und das ist mir einfach wichtig, dass wir dieses Gebetsleben anderen zeigen, dass wir andere hineinbringen in dieses Gebetsleben. Das möchte ich heute eigentlich so als Botschaft euch weitergeben, ja. Weil mir ist das bewusst geworden, wenn ich mit anderen Geschwistern so rede, gerade auch so vielleicht auch in meinem Alter, die erzählen immer von ihren Herausforderungen und dass sie Gebet brauchen und so und dann, wenn man fragt, ja, was tust du denn? Ja, ich lerne für die Prüfung oder ich mache dies oder jenes, ich streng mich an und dann erinnert man sich, ja, und betest du auch? Und dann kriegt man vielleicht gar keine Antwort, oder? Du solltest auch nicht bloß lernen für die Prüfung, sondern auch beten für die Prüfung und so. Und dann so, ja, okay. Also da merke ich, es ist ein Bedarf da, dass wir vielleicht uns das bewusst machen. Die eigene Anstrengung ist nicht ausreichend, sondern wir müssen wirklich einfach die Dinge vor Gott bringen. Nicht bloß von anderen Gebet einfordern, sondern selber beten anfangen. Und da möchte ich ein paar biblische Vorbilder, ein paar biblische, ja, Bibelstellentexte bringen, die mich da auch bewegen. Und das erste ist eigentlich mal im 2. Chronik 33, wo so ein Gebet eigentlich so viel bewirkt hat. Und das finde ich so stark, was ein persönliches Gebet schon bewirken kann. Hier lesen wir in 2. Chronik Kapitel 33, ab Vers 9 bis Vers 13. Da geht es um den König von Juda, den Manasse. Und der tut jede Menge böse Sachen. Oder er ist ganz fern von Gott. Und er bringt den Götzendienst. Und der Herr redet zu ihm. Aber Manasse ignoriert ihn. Und lesen wir in Vers 11. Da ließ der Herr die Heerobersten des Königs von Assur über sie kommen. Sie nahmen Manasse gefangen und banden ihn und führten ihn nach Babel. Also jetzt war weg von allen anderen Manasse. Er war gottlos. Aber Gott hat ihn weggeschickt in die Verbannung, aus seinem Königreich rausgeholt. Und dann lesen wir, und als er so bedrängt war, in Vers 12, flehte er den Herrn, seinen Gott, an, demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter und betete zu ihm. Er hat dann endlich mal angefangen zu beten, als Gott Gericht über ihn brachte, als er ihn wegbrachte, als er alleine war, als dann nicht mehr die Götzenpriester um ihn waren, die Soldaten um ihn waren und alles gut war, oder? Als er alleine war und nur noch seine Möglichkeiten bei Gott gesehen hat, da hat er ihn angebetet und sich vor ihm gedemütigt. Und dann sehen wir so stark, was das bewirken kann. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten und er hörte sein Flehen und brachte ihn nach Jerusalem in seine Königsherrschaft zurück. Da erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist. Und das ist so ein Beispiel für ein Gebet, was so viel bewirken kann. Oder ist ein König, der gottlos ist, der eine ganze Nation verführt und ein Gebet verändert. Das ist sein ganzes Herz, sein ganzes Leben, dass Gott ihn wieder in seine Bestimmung zurückbringen kann und ihn wieder einsetzen kann, nachdem er ihn da rausgeholt hat, oder? Wenn wir in dieses persönliche Gebet gehen, dann kann Gott uns gebrauchen, dann kann Gott wieder diese Bestimmung erneuern. Und das ist vielleicht auch das, wo manche von uns stehen, wo Dinge in unser Leben kommen, die Finsternis sind, die uns fernhalten wollen von Gott. Und wenn wir zu Gott gehen, dann bringt er uns wieder zurück in unsere Identität. Er bringt uns zurück da hinein, wo er uns sehen möchte, oder? Gott wollte ja diesen Manasse als König haben, aber wenn er sich im Weg stellt, wenn er nicht Gott folgt, dann musste er ihn da rausholen. Aber als er angefangen hat zu beten, zu Gott zu schauen, da hat Gott ihn wieder eingesetzt hier. Aber auch bei David lesen wir es in den Psalmen. In Psalm 109, Vers 4. Für meine Liebe feindeten sie mich an, ich aber bin stets im Gebet. Also David, wir wissen sein Leben, er war immer in Verfolgung, immer hat er Gegner, die ihm was antun wollten. Aber er sagt einfach, ich bin stets im Gebet. Oder das ist, glaube ich, der Schlüssel dafür, warum er da durchgehen konnte, warum er in seiner Bestimmung bleiben konnte. Sonst wäre er vielleicht abgefallen, wäre vielleicht eingeknickt oder wäre sonst wohin gegangen, geflüchtet. Aber er ist standhaft geblieben, weil er immer im Gebet geblieben ist. Diese Konflikte hat er nicht an sich rangelassen, sondern er ist ins Gebet gegangen und hat die Dinge vor Gott gebracht, nicht aus eigener Kraft. Er hätte ja auch einfach denken können, ja, ich habe eine Prophetie bekommen und jetzt mache ich mein Ding, jetzt hole ich meine Soldaten, jetzt vernichte ich meine Feinde und dann ist die Sache erledigt. Aber nein, er hat gebetet und Gott vertraut, dass er die Gebete erhört oder dass er ihn durchträgt jeden Tag. Und das sehe ich auch so wichtig, in Psalm 142 sagt David auch, ich schütte mein Anliegen vor ihm aus, also vor Gott, meine Not erzähle ich vor ihm. Ich habe schon gehört, Leute, die sagen, im Gebet sollst du nicht vor Gott jammern und diese Sachen vor Gott bringen, die deine Nöte sind, sprich das gar nicht aus, oder das interessiert Gott nicht, du sollst deine Identität beten und die Verheißungen beten und das Positive und so weiter, aber ich denke mir so, hier David selber, er bringt die Anliegen vor Gott, er sagt Gott, was ihn bewegt, warum es ihm schlecht geht, er spricht die Dinge an vor Gott, oder Gott will das hören, was uns bewegt. Gott will nicht, dass wir bloß sagen, ich bin geliebt, ich bin gesegnet, ich bin ein Königskind, Herr, segne mich, sondern Gott will auch, hey, mir geht's schlecht, ich bin wütend, ich bin genervt, ich weiß nicht weiter, Herr. Wir können die Dinge vor Gott bringen. Also, wenn es dir schlecht geht, dann geh zu Gott und sag ihm einfach, warum es dir schlecht geht oder wie es dir geht. David hat das auch gemacht. Also so, das sind persönliche Gebete, die wir sprechen dürfen, ja. Ich sehe oft, wie Menschen sich bei anderen Menschen in der Gemeinde ausheulen, oder? Und sagen, boah, mir geht's so schlecht, und dann betet man füreinander, aber bringe ich die Dinge auch so vor Gott, oder? Wir reden miteinander so und tragen miteinander die Lasten, aber eigentlich will Gott doch unsere Lasten tragen. Er will doch eigentlich, dass unser Herz, er will hören, wie es uns wirklich geht. Und ich glaube, manchmal vergessen wir das und reden bloß miteinander und vergessen die Dinge auch wirklich vor Gott so ehrlich auszusprechen, obwohl er doch der Herr der Wahrheit ist. Also, seien wir da wie David und bringen wirklich alles vor Gott und lassen uns das nicht wegnehmen, einfach ganz persönlich ihm die Dinge zu sagen. Ja, das war so ein bisschen das Alte Testament, Manasse und David, so zwei Personen, die mich inspiriert haben, wie sie beten und was wir da mitnehmen können für uns ganz persönlich. So möchte ich ein paar Bibelstellen von Jesus bringen, die ein paar richtig spannende Prinzipien, finde ich, darstellen. Das werden wir gleich noch sehen. Die erste ist in Matthäus 14, 23. Da lesen wir, und als er die Volksmenge entlassen hat, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden, war er dort allein. Ich finde das spannend, wie Jesus seinen großen Dienst hat, die Menschen immer um ihn herum, aber auch er sagt irgendwann, nee, Schluss, jetzt bin ich dran, oder jetzt geht's mal nur um meine Beziehung zum Vater. Jetzt die Volksmenge muss wieder entlassen werden, die sollen nach Hause gehen, die sollen sich um ihr Leben kümmern. Und er geht alleine, nicht mit den Jüngern, sondern alleine geht er auf den Berg. Und es war dann schon Abend und er war dort alleine. Und das ist so ein praktisches Beispiel eigentlich für das, was Jesus selber sagt, oder? Jesus hatte nicht diese Kammer, er war immer unterwegs, er hatte immer Menschen um sich herum. Aber das kann auch heißen, eben, dass du einfach in die Natur gehst, auf einen Berg, wo du alleine bist. Vielleicht hast du zu Hause nicht die Gelegenheit, dich in ein Zimmer einzusperren und zu beten. Aber Jesus hat sich einfach auf den Weg gemacht auf diesen Berg und hat dort gebetet, wo er ganz alleine war. Und er hat das getan, als es schon Abend war, als schon alles andere erledigt war, hat er sich noch Zeit genommen für seinen Vater. Also auch Jesus, er selber, oder, der so gesegnet ist, der Gott selber ist, hat dieses Gebet, dieses persönliche Gebet gebraucht. Wie viel mehr brauchen wir das dann? Und gehen wir weiter in Markus 1, 35. Dort lesen wir wieder ziemlich dasselbe. Diesmal steht hier, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Also im ersten Vers war es, Als es schon Abend war, jetzt ist es früh morgens, steht er schon auf und macht sich auf den Weg in einen einsamen Ort und betet. Dann lesen wir, und Simon und die, die mit ihm waren, eilten ihm nach. Also sie waren vielleicht noch gar nicht wach, als er schon aufgestanden ist und dort ins Gebet gegangen ist. Und sie fanden ihn und sagen zu ihm, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns woanders hingehen, in die benachbarten Marktflecken, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Ich denke, Jesus hat hier im Gebet schon empfangen, was er für diesen Tag brauchte, oder die Führung vom Vater, was ist jetzt dran, oder er ist früh aufgestanden, hat sich bei Gott orientiert, nicht selber seine Pläne gemacht schon, sondern als er aus dem Gebet zurückkommt, hat er gesagt, lasst uns jetzt woanders hingehen, jetzt ist die Zeit, diesen Ort zu verlassen. Und dann gibt es diese dritte Bibelstelle in Lukas 6,12. Da sehen wir wieder dieses Prinzip, was Jesus vorlebt. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Also hier lesen wir, er verbrachte die Nacht im Gebet. Also nicht bloß den Abend, nicht bloß den Morgen, sondern gleich die ganze Nacht, oder? Am Tag dienen, in der Nacht im Gebet. Also er ist hier voll im Einsatz im Gebet, im Persönlichen. Also, aber dann lesen wir auch hier wieder, er rief seine Jünger herbei nach dem Gebet und erwählte aus ihnen die Apostel. Also, ich sehe hier wieder das Prinzip, wie im vorherigen Vers. Erst war er im persönlichen Gebet, im Austausch mit Gott, und dann hat er sich entschieden, jetzt habe ich meine Apostel, jetzt weiß ich, wen ich auswählen soll, oder? Und das ist so, Jesus, er lebt das vor, er geht ins Gebet. Weil alle anderen vielleicht am Schlafen sind, weil alle anderen sich erholen, nimmt er sich die Zeit für Gott und dort empfängt er dann die Dinge, die dran sind für sein Leben, für seinen Alltag. Dann weiß er wieder, was jetzt die Vision ist, was der Vater tun will. Und dieses persönliche Gebet ist so wertvoll. Und diese letzte Bibelstelle von Jesus, die das nochmal so zeigt, wie wertvoll dieses persönliche Gebet ist, wie wichtig das ist, das sehen wir im Lukas 22, 39 bis 41. Kommt das ganz deutlich zum Vorschein. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Also wieder, es war eine Gewohnheit für ihn, oder? Wir sagen oft, vielleicht, wir müssen von Herzen beten und wenn du jetzt nicht kannst, wenn du nicht fühlst, dann lass es lieber, oder? Aber ich bin inzwischen der Meinung, du kannst jeden Tag beten, egal ob du es jetzt fühlst oder nicht. Nimm dir die Gewohnheit und bete Gott einfach an und bring ihm die Dinge. Und so auch Jesus. Er hat es der Gewohnheit nach gemacht. Er ging hinaus zum Ölberg und die Jünger folgten ihm. Und dann sehen wir, als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Also er sagt zu ihnen, ihr betet. Und was macht Jesus? Das finde ich so genial. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, betete. Also, er ist nicht mit den Jüngern. Die Jünger sind mit ihm gekommen, oder? Und er hat jetzt nicht gesagt, super, jetzt sind wir zusammen, jetzt können wir gemeinsam beten, stark, Lobpreisabend, jetzt alle gemeinsam das Gebet, wo zwei oder drei zusammenkommen, oder? Da bin ich in ihrer Mitte, so ganz praktisch. Nee, das war nicht, was Jesus gemacht hat. Er hat gesagt, ihr betet, ich gehe ins persönliche Gebet, oder? Ihr könnt beten, aber ich bete persönlich. Und das ist das, was uns, glaube ich, oft so fehlt. Ich höre das oft von anderen, oder? Oh, wir tun uns so schwer gerade, Gebetszeiten und so, und dann kommt man auf die Idee, ja, wir machen einen Lobpreisabend, wir treffen uns und beten und so, dass man, und das ist ja super, oder? Wenn wir uns selber schwer tun mit Gebet, dass man sich dann gemeinsam trifft, um zu beten oder um wie Gott zu preisen. Aber Jesus hat hier sogar gesagt, als sie zusammen waren, nee, ich brauche jetzt meine persönliche Gebetszeit. Das ist wichtig, oder? Dass wir persönlich beten, dass wir uns ganz zurückziehen und eben nicht mit anderen zusammen beten, sondern ganz persönlich zu Gott kommen. Jesus selber hat das gebraucht. Diese Ruhe, um den Vater zu hören und ihm zu sagen, was er auf dem Herzen hat. Das war so, was Jesus mir gezeigt hat über das persönliche Gebet, was wir lesen können. Er hat sich die Zeit genommen, zu Zeiten, wo andere vielleicht gar nicht mal an Gebet gedacht haben, ist er ins Gebet gegangen. Selbst als andere um ihn herum waren, hat er sich die Zeit genommen und einfach die Ruhe genommen für das persönliche Gebet. Aber auch bei Petrus sehen wir dann, wer das übernommen hat, oder? In Apostelgeschichte 10,9 lesen wir am folgenden Tag aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, also sind Leute zu ihm gekommen, stieg Petrus um die sechste Stunde auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Also da geht es dann darum, dass er zu den Nationen geht und ihnen das Evangelium bringt. Aber was ich hier so herausnehme, ist, dass auch Petrus in all seinem Dienst oder in all seinen Tätigkeiten sich hier um die sechste Stunde aufs Dach begibt und einfach in Ruhe betet, oder? Das sind sicher viele Leute, viele Probleme. Es gab genug zu tun, wissen wir, da mussten Diakone eingesetzt werden, weil die Apostel überfordert waren. Aber trotzdem lesen wir hier, dass Petrus aufs Dach gegangen ist und gebetet hat. Und das nicht bloß 5 Minuten, damit er mal schnell mit Gott geredet hat, sondern während sie ihm Essen zubereiteten. Er war schon hungrig und die haben schon für ihn gekocht und er war immer noch auf dem Dach und betete und betete und betete, oder? Obwohl das so viel ringsrum zu machen wäre. Aber Petrus hat sich das nicht nehmen lassen, diese persönliche Zeit mit Gott. Und in dieser persönlichen Zeit hat er eben empfangen, dass er zu den Nationen gehen soll. Was für ein großes Werk, oder? Das war wieder in dieser persönlichen Zeit. Da ist nicht jemand im Gottesdienst zu ihm gekommen und hat gesagt, der Herr hat mir gezeigt, du sollst da hingehen oder so, sondern das war das Persönliche, was er empfangen hat. Aber auch Paulus lehrte darüber im 1. Korinther 7,5. Da geht es jetzt um Ehebeziehung. Das finde ich auch spannend. Also reden wir jetzt ganz praktisch eben Lehre. Wie schauen eigentlich Ehen aus? Und da lesen wir auch, entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versucht, weil er euch nicht enthalten könnt. Also geht es eigentlich im Korintherbrief darum, dass manche Leute der Meinung waren, Sex in der Ehe gibt's nicht, wir müssen quasi, wenn wir keine Kinder zeugen wollen, dann sind wir bloß im Gebet und dann haben sie sich ihren Ehepartnern verweigert, oder? Und das hat natürlich für Probleme gesorgt und Paulus stellt hier klar, warte mal, also Sexualität in der Ehe ist natürlich normal und richtig, aber wenn ihr übereinkommt, wenn ihr euch einig seid in der Ehe, dann könnt ihr euch dem entziehen, aber nur eigentlich fürs Gebet, oder? Das ist der Grund. Das ist eigentlich eine Bibelstelle, wo es um Ehe geht. Aber Paulus sagt hier, wenn ihr euch einig seid, dann könnt ihr euch dem Gebet widmen. Und was ich hier rauslese, das kann man unterschiedlich interpretieren, aber ich denke, dass ich hier von persönlichem Gebet rede. Oder nicht, dass man gemeinsam betet, sondern dass man wirklich die Ehepartner für sich ins Gebet gehen und sich eine Zeit mit zum Fokus für Gott nehmen. Also auch hier in so einer Ehebeziehung ist das wichtig, dass wir nach Übereinkunft natürlich uns Zeiten nehmen, wo wir ganz persönlich Gott erfahren, wo man nicht immer zu zweit betet, oder das ist ja auch schön, wenn man verheiratet ist und dann mit dem Ehepartner Gott anbeten kann und so und dieses gemeinsame Gebetsleben hat. Aber Paulus, denke ich, schreibt hier von diesem persönlichen Gebet, wofür wir uns Zeit nehmen sollten, was so einen hohen Stellenwert hat. Und er lehrt dann auch in Epheser 6, Vers 18, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Und dies jederzeit hier, das heißt, es ist nicht, dass wir Tag und Nacht beten sollen, aber es lehnt sich an dieses hebräische Wort Tamid. Und es beschreibt eigentlich den täglichen Opferdienst. Also dieses ständige, morgens und abends, dieses regelmäßige, oder? Paulus sagt, ihr sollt beten und flehen im Geist in regelmäßigen Abständen. Ihr sollt euch den Tag frei nehmen, dafür Zeiten nehmen, um so zu beten. Ja, das ist, was Paulus lehrt zu dem Thema Gebet. Und was jetzt auch so als letzte Bibelstelle, denke ich, so gut passt zu dem, was wir davor schon gehört haben, ist im 1. Thessaloniker 5,17, sagt er diesen, ja eigentlich, Lebensstil des Christen, da lesen wir, freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank. Oder? Und das ist gar nicht so leicht. Das sind 3 Anweisungen, die ihr hier sagt, wie eigentlich ein christliches Leben aussehen soll. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank. Das sind 3 Dinge, die so zusammengehören. Und hier dieses betet unablässig, wie im vorherigen Vers, wieder dieses regelmäßig, dieses tägliche Gebet soll es sein. Und ebenso auch diese Freude, die uns im Alltag begleiten soll, und diese Dankbarkeit. Und wir haben heute schon Dinge gehört, die uns begleiten, die vielleicht alles andere als Freude in uns erzeugen und die uns runterziehen. Aber Paulus sagt ja ganz klar, wir sind Christen, wir können diesen Lebensstil führen, oder? Und ist natürlich klar, wenn wir das Gebet nicht haben, alle Zeit um uns rum, dann fehlt uns vielleicht auch die Freude, dann fehlt uns die Dankbarkeit, weil wir gar nicht über Gott nachdenken, was er tut und wie er zu uns redet. Wie können wir Gott dann dankbar sein, oder? Wenn wir bloß auf unsere Probleme achten und vergessen, zu ihm zu kommen. Ich denke, diese 3 Dinge, Freude, Dankbarkeit und Gebet, sie gehören einfach im Alltag zusammen. Und wenn eine Sache davon fehlt, dann werden die anderen Dinge auch schwächer. Und von daher, wie ich gesagt habe, wenn wir Botschaft des Gebets sind, Und es ist eigentlich unsere Aufgabe, Menschen daran zu erinnern, hey, betest du regelmäßig? Gehst du mit deinen Anliegen zu Gott oder jammerst du bloß, bist du bloß bei anderen Menschen und bittest die um Gebet oder und vernachlässigst deine Beziehung zu Jesus? Dann lebst du nicht diesen Lebensstil. Dann kann Gott dich vielleicht gar nicht so segnen, wie er das möchte, weil der Segen dann bloß von außen kommt oder dann wird Gott nicht die Ehre gegeben, weil dann hat ja der andere gebetet und der war so super und dann kommst du wieder zu der Person und bittest die das nächste Mal auch wieder um Gebet. Aber sagst du Gott dann auch wirklich Danke dafür? Ist es dann wirklich diese persönliche Dankbarkeit zu Gott, die dann zum Vorschein kommen kann? Also, Botschaft des Gebets zu sein, das eigentlich ist das wie das Evangelium verkünden, bin ich drauf gekommen. Eigentlich geht es ja genau darum im Evangelium und manchmal vergessen wir das, oder? Das ist eigentlich eine Botschaft für die Gemeinde, so dass wir uns ans Gebet erinnern, aber wir vergessen manchmal, was das Evangelium eigentlich bedeutet. Das bedeutet, dass es einen Gott gibt, der dich liebt, der für dich sogar gestorben ist und jetzt lebt. Und dieser Gott möchte eben Gemeinschaft mit dir haben. Dafür ist er gestorben, dass er diese Gemeinschaft mit dir haben kann. Und das ist eigentlich die Botschaft also die wir raustragen sollen. Wenn wir ins Gebet gehen, dann heißt das Gemeinschaft mit diesem Gott haben, der dich über alles liebt. Dass wir uns da dran erinnern, hey, was bedeutet das, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist? Das bedeutet, du kannst jetzt zu Jesus gehen, du kannst zum Vater gehen und freimütig kannst du zu ihm kommen. In Freiheit kannst du vor seinem Thron erscheinen und er hört dir zu. Er ist für dich ans Kreuz gegangen, dann wird er jetzt auch dein Gebet da hören. Jetzt wird er dein Herz sehen und dir geben und was du jetzt wirklich brauchst. Also, ich denke, Gebet macht unseren Glauben lebendig, er macht unsere Beziehung lebendig. Und da ist mir eigentlich so aufgefallen, Gebet, das haben nur wir Christen. Nur wir Christen kommen zu Gott vor seinen Thron. Also lasst uns das auch nutzen, oder? Andere Menschen haben diese Chance nicht. Aber wir Christen, wir allein haben diese Möglichkeit, vor Gott zu kommen, vor Gott einfach als seine Kinder zu erscheinen. Und doch nutzen wir das nicht. Oder was für eine verpasste Chance. Lass uns da einander anspornen, diese Chance zu nutzen, zu ihm zu kommen. Ja, das sollte jetzt so diese Bibelstellen, diese Beispiele aus der Bibel von Jesus, von David, von Paulus, was er so dazu sagt, all diese Dinge sollten euch vielleicht ein bisschen aufzeigen, was die Bibel für einen hohen Stellenwert für Gebet hat oder für dieses regelmäßige persönliche Gebet, dass wir erkennen können, ja, ich brauche das, das kann ich sagen, ich brauche das wirklich und ich glaube und bin überzeugt, dass jeder von uns das braucht und wie wichtig ist es dann, dass wir Leuten das auch sagen. Also es ist schön, wenn wir Ratschläge haben, wenn wir prophetische Worte für andere haben, wenn wir ihnen einfach stundenlang zuhören, wenn sie uns ihre Probleme und Sorgen und Gebetsanliegen bringen, aber lass uns mutig sein und Leute dazu anspornen, selber ins Gebet zu gehen, sich die Zeiten zu nehmen und sie da zu unterstützen, oder? Das ist ein Teil von Jüngerschaft, dass wir Menschen unterstützen darin, ihr eigenes Gebetsleben aufzubauen. Und lass uns da aufmerksam sein und nachfragen und prüfen, ob Leute wirklich ins Gebet gehen, weil es ist so wichtig, es ist, was Jesus uns gelehrt hat und vorgelebt hat und lasst uns das auch vorleben für andere. Ja. Ich denke, ja, ich habe auch so einen Botschafter des Gebets gehabt, das war oder ist immer noch mein Papa, oder denn wenn der zu Hause war, dann hat er stundenlang gebetet und ich habe das so als selbstverständlich mitgenommen für mich selber, oder? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, manche sind ja nicht klein auf im Gebet aufgewachsen, im Glauben aufgewachsen. Und da ist die Frage, wer ist eigentlich für euch Botschafter des Gebets gewesen? Oder gibt es da vielleicht jemanden, an den ihr euch erinnert? Und wie war das für euch? Und das möchte ich euch eigentlich mitnehmen, dass ihr darüber nachdenkt, wer in eurem Leben vielleicht sein Botschafter war, der euch Gebet vermittelt hat und wie ihr das weiter vermitteln könnt, wie ihr zu euch ein Botschafter werden könnt oder welche Gelegenheiten gibt es? Wie könnt ihr andere dazu anspornen? Das ist meine Hoffnung, dass wir wirklich als ganze Gemeinde, jetzt nicht bloß wir Cornerstone, sondern die Menschen, die uns halt Gott an die Seite gestellt hat, dass wir wirklich zu Betern werden und diese Botschaft von der Wichtigkeit des Gebets raustragen in die Gemeinde, ja. Amen.